Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und in dieser Folge blicken wir voraus auf die 15 spannendsten Serien und Staffeln, die im Juni an den Start gehen. Und natürlich führe ich nicht allein durch die Monatsvorschau heute, sondern habe mir zur Unterstützung die Andrea eingeladen. Hallo Andrea.
Ahoi. Ahoi. Ich habe heute die Kapitänin-Mütze auf. Keine Ahnung warum, aber segeln wir los, Max.
Haben wir Segelserien dabei?
Ich befürchte nicht, aber vielleicht gerade deswegen brauchen wir ein bisschen.
Aber wir segeln durch den Juni, durch den Serienozean.
Wir segeln Richtung Sommer.
Damit sage ich auf ins Streamgestöber. Auch im Juni starten bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. wieder Dutzende neuer Staffeln und Serien. Und damit ihr nicht den Überblick verliert, haben Andrea und ich euch 15 Highlights herausgepickt, die unserer Meinung nach spannend sein könnten. Entweder weil wir uns persönlich drauf freuen, weil die Titel ein vielversprechendes Konzept haben oder eine interessante Geschichte, oder weil wir das Potenzial sehen, dass die Serien sofort die Streaming-Charts, die Netflix-Charts anführen werden oder können. Genau, und wenn ihr uns schon länger hört, dann kennt ihr den Ablauf bestimmt schon, damit ihr einen Überblick bekommt und für euch einschätzen könnt, ob sich eine neue Serie für euch lohnen könnte oder nicht, stellen wir euch die 15 interessantesten Starts gleich der Reihe nach vor. Und falls wir schon reinschauen durften und darüber sprechen dürfen, können wir euch natürlich auch direkt schon eine kurze Einschätzung mitgeben. Und natürlich ist das alles immer nur unsere Meinung, weil Seriengeschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Aber wir haben gute Geschmäcker.
Wir haben gute Geschmäcker.
Objektiv betrachtet.
Und das Ganze gehen wir immer spoilerfrei und chronologisch durch, von Anfang Juni bis Ende Juni. Und ihr müsst nicht mitschreiben, alle Titel findet ihr dann nochmal in den Shownotes und wo ihr die dann streamen könnt. So, und bevor wir jetzt in die Juni-Starts eintauchen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Andrea, vielleicht einmal zum Einstieg. Was hast du denn zuletzt geschaut, bevor wir in den Juni jetzt starten?
Ja, ich habe im Mai nicht so viele neue Sachen gestreamt, muss ich zugeben. Ich habe in das Reservat reingeguckt, fand ich sehr gut. Ich gucke aber gerade, alle, die mich kennen, wissen, dass ich das mache. Ungefähr einmal im Monat hole ich eine große Serie nach, die schon mehrere Jahre alt ist. Und zwar jetzt gerade, weil ich Paradise geguckt habe. Was glaubst du, hole ich nach, Max?
Weiß ich nicht.
Oh, This Is Us.
This Is Us. Das ist naheliegend, ja.
Das ist naheliegend, weil es vom selben Serienschöpfer ist, Dan Fogelman. Und ja, es gibt sehr viel zu weinen, auf jeden Fall.
Über die erste Staffel habe ich es nie hinausgeschafft.
Ja, es sinkt auch ein bisschen ab. Drama um des Drama-Willens. Sehr viel Drama um des Drama-Willens. Aber wenn man mal irgendeine Heulserie braucht und lange eintauchen will, wenn man lange heulen will, dann kann man This Is Us gucken. Aber wie war denn dein Mai?
Kannst du mir sagen, das allerletzte, was ich gestreamt habe gestern, waren die ersten Folgen von Battlestar Galactica Staffel 4. Da mache ich gerade den Rewatch.
Rewatch, ja.
Nach gefühlt 20 Jahren. Das sind, glaube ich, schon 20 Jahre, ne?
Wow, es sind 5 Staffeln, oder?
Vier
Staffeln
in
nur?
In 2 letzten, ja.
Oh, ich habe das vor ein paar Jahren erst das erste Mal gesehen tatsächlich, als wir eine große Moviepilot-Liste gemacht haben, redaktionell kuratiert über die besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends. Mhm. Mhm. Und ich dachte, geil, das war richtig gut.
Hast du komplett durchgeguckt?
Ich habe es komplett durchgeguckt, ja. War sehr begeistert, auch vom Ende.
Genau, da bin ich jetzt auch, gehe ich in die Richtung vom Ende. Ja, und sonst habe ich am Wochenende jetzt zwei Serien geguckt, über die ich heute noch weiter sprechen werde, demnächst im Podcast heute.
Da bin ich aber gespannt.
Mal gucken, falls ich schon drüber sprechen darf, dass ich sie gesehen habe. So, dann würde ich sagen, starten wir in den Juni. Vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, wenn wir die Podcast-Folge aufnehmen, sind zum Beispiel die Monatsprogramme von Amazon und Disney Plus noch nicht komplett final bekannt gegeben. Deswegen, falls da jetzt irgendwie spontan noch was Großes kommt, seht es uns nach, wenn wir es nicht mit aufgenommen haben. Falls jetzt doch plötzlich Reacher Staffel 4 überraschenderweise.
Das war, dann hätten sie sich aber schnell beeilt, auf jeden Fall.
Genau, kommt wahrscheinlich nicht, genau. Dann starten wir mit dem 4. Juni. Wir starten in den Juni mit einer Comedy-Serie, mit was Lustigem. Genau, und zwar heißt die Serie Stick. Das ist eine Serie aus dem Hause Apple TV Plus. Und an der Comedy-Front haben die ja schon einige Banger rausgehauen, auf jeden Fall bei Apple TV. Also zum Beispiel Ted Lasso, Mythic Quest, Loot, Shrinking und zuletzt The Studio. Mhm. Und Stick ist so ein bisschen wie Ted Lasso, halt auch wieder jetzt eine Comedy-Serie aus der Welt des Sports. Diesmal geht es allerdings nicht um Fußball, sondern um Golf. Und der Star des Ganzen ist Owen Wilson.
Geil.
Das ist eigentlich schon der Selling Point des Ganzen.
Hat Owen Wilson schon mal einen Golfer gespielt? Weil irgendwie passt das so gut, dass ich denke, Das ist doch, das muss doch.
Ich hab's nicht im Kopf, ob er schon eingespielt hat. Nee, ne? Er kann Wedding Crasher spielen, aber er kann auch Golf Crasher spielen. Genau, und worum geht es? Owen Wilson spielt den ehemaligen Pro-Golfer Price, dessen Karriere vor vielen Jahren nach einem Wutausbruch während eines Turniers abrupt endete. Jetzt ist seine Ehe kaputt, er arbeitet in einem kleinen Sportartikelladen und hat keine Perspektiven mehr. Und das ändert sich aber schlagartig, als er auf der Driving Range einen Jugendlichen namens Santi trifft, der Abschläge ausführt wie ein Golfgott. Also einen Ball bewusst in eine hunderte Meter entfernte Mülltonne direkt feuern, kein Problem. Der kann alles.
Santi kann's.
Und Price wird dann natürlich jetzt ein Jahrhunderttalent und will den 17-Jährigen als Coach unter seine Fittiche nehmen und groß machen. Das Problem ist aber, er ist ein Teenager und muss erstmal unter Kontrolle gebracht werden. Genau, und einordnen würde ich die Serie schon eher so in Richtung Wholesome Comedy, weil die Story natürlich auch noch so eine emotionale Komponente mit einbringt für die beiden. Der eine hat sein Kind verloren, der andere hat keinen Vater in seinem Leben und vielleicht finden die beiden ja noch irgendwie zusammen.
Vielleicht ist das der Plot.
Schon sehr wholesome. Das sind dann insgesamt, ist das so ein Quartett, was sich da bildet, was dann mit einem RV durch die USA fährt von Turnier zu Turnier. Genau, und zum Cast, neben Owen Wilson, die andere Hauptrolle spielt der noch recht unbekannte Jungstar Peter Dager. Den kannte ich vorher nicht. Mhm. Und weitere Rollen haben unter anderem Marc Maron aus Glow unter anderem. Auch ein toller Comedian. Judy Greer spielt mit. Und es gibt auch eine Gastrolle von Timothy Olyphant. Damit kann man auch mal Leute catchen, wenn Timothy Olyphant mal vorbeischaut.
Das kann man immer machen.
Genau, insgesamt sind das 10 Episoden, so um die 30 Minuten lang. Und entwickelt wurde die Serie von Jason Keller, der unter anderem zuvor auch das Drehbuch zu Le Mans 66 beziehungsweise Ford vs. Ferrari geschrieben hat. Kommt schon aus der Sportwelt. Mhm. Der war aber nicht ganz so lustig, der Film. Genau. Und wenn der Podcast jetzt rauskommt, gibt es aber leider noch ein Embargo. Also ich darf noch nicht so viel zu der Serie sagen. Aber ich würde jetzt einfach mal einen Daumen hoch machen. Ihr hört ihn nicht.
Ich sehe es aber, ich kann es bezeugen. Max hat einen Daumen gehoben.
Einen Daumen. Dann gehen wir zur nächsten Serie. Auch am 5. Nee, jetzt am...
Einen Tag später.
Einen Tag später, genau. Bei Netflix.
Bei Netflix, ja. Fans einer ganz bestimmten, sehr beliebten Netflix-Serie werden sich jetzt freuen. Am 5.6. kommt nämlich nach über 2 Jahren, nach fast 2,5 Jahren Wartezeit, Ginny und Georgia Staffel 3. Ihr fragt euch jetzt so, hä, das habe ich doch schon mal gehört. Habe ich das vielleicht gesehen? Es ist wirklich lange her. Ich kläre mal ganz kurz nochmal, worum es eigentlich geht. Es geht um ein Mutter-Tochter-Gespann. Es gibt auch noch einen kleinen Sohn, aber der spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Es geht vor allem um ein Mutter-Tochter-Gespann, sehr nah angelegt an Gilmore Girls. Es geht um die 15-jährige Ginny, von Antonia Gentry gespielt, und die lebenslustige, für eine 15-jährige Tochter sehr junge Mutter, in Anfang 30, glaube ich, Teenage Pregnancy, quasi Teenagerinnen-Schwangerschaft gewesen, ihre Mutter Georgia, also titelgebend Ginny und Georgia. Die Mutter wird gespielt von Brian Howie. Ich kannte beide Hauptdarstellerinnen vorher nicht tatsächlich. Und es geht jetzt darum, nachdem der Stiefvater stirbt, also der neue Mann der Mutter, ziehen sie in ein kleines Städtchen namens Wellsbury. Also es ist alles wirklich so ein bisschen Gilmore Girls mäßig aufgeladen. Es heißt nicht Stars Hollow, aber es könnte Stars Hollow sein, nur nicht ganz so wholesome, sondern auch ein bisschen mit dunklen Geheimnissen und Intrigen und vielleicht auch Mord, weil das ist dann das zentrale Thema in Staffel 2. Und ja, so die zentralen Themen der Serie, würde ich sagen, also ich habe Staffel 1 geguckt, ich habe die zweite Staffel nicht gesehen, muss ich hier der Vollständigkeit halber sagen, aber ich habe mitbekommen, dass Staffel 2 einen krassen Cliffhanger hatte und Fans dann sehr erpicht drauf waren, dass sie hoffentlich nicht abgesetzt wird, weil das ja nach zwei Staffeln vielen Serien passiert. Es kommt aber Staffel 3 und damit auch die Auflösung, wie geht's tatsächlich mit Georgia weiter, wie wird Ginny mit all dem umgehen, was passiert ist. Und letztlich, ich habe das Gefühl, in der Serie schlagen so ein bisschen zwei Herzen. Einmal hat man so ein klassisches Gilmore Girls, dynamische Mutter-Tochter-Beziehung, Liebes- und Identitätsirrungen und Wirrungen. Und dann hast du gleichzeitig aber auch so diese Desperate Housewives-Komponente mit dabei, wo es so ein bisschen mit Mord und Totschlag noch über allem schwelt quasi. Und die Serie wurde erdacht von Sarah Lampert, sie ist Showrunnerin, ist tatsächlich ihr einziger aktueller Credit, also die hat nur diese Serie gemacht, finde ich krass, und das dann gleich so ein großer Erfolg. Es ist ja insgesamt eine Mischung aus Coming-of-Age, Drama, Humor, geheimnisvolle Wendungen, und manchmal habe ich das Gefühl, es könnte so ein bisschen von Mark Cherry sein, der auch Desperate Housewives gemacht hat und Why Women Kill etc. Also
ich glaube,
so,
dann wäre es eine bessere Serie, wenn er es gemacht hätte.
Dann wäre es eine noch bessere Serie tatsächlich. Dann
also diese bissigen Dialoge kann Mark Cherry einfach
ja,
viel besser.
Ja, genau. Also Gilmore Girls von Mark Cherry, aber nicht ganz so gut. Das ist Ginny und Georgia. Genau, also wenn ihr große Gilmore Girls Fans seid, ich hab die Serie jetzt schon oft erwähnt, Rory und Lorelei in eurem Herzen immer noch trägt nach all der Zeit, dann solltet ihr trotzdem auf jeden Fall mal bei Ginny und Georgia reinschauen. Ich kenne keine andere Serie, und ich habe auch ChatGPT befragt, ob ChatGPT eine andere Serie kennt. Ich kenne keine andere Serie, die diese Mutter-Tochter-Dynamik so intensiv und humorvoll und unterhaltsam bearbeitet wie Ginny und Georgia. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann holt das entweder ganz nach oder freut euch jetzt, dass Staffel 3 endlich kommt am 5.6. Und ganz interessant für alle Fans, Staffel 4 ist auch schon bestätigt. Ja.
Diesmal hoffentlich nicht 3 Jahre warten. Ne?
Genau, hoffentlich nicht. 2,5 Jahre Nägel kauen, bis der Cliffhanger endlich aufgelöst wird.
Sehr schön, kommt auf die Liste. Dann bleiben wir beim 5.6. und springen rüber zu Magenta TV. Und zwar nochmal in ein ganz anderes Genre, das es gar nicht so oft zu sehen gibt. Und zwar eine Historienserie, die uns in Richtung Südosteuropa des Spätmittelalters führt. Also ein ganz interessantes Setting.
Ja.
Und die heißt Rise of the Raven. Und was die Serie so besonders macht, ist für mich als Serienfan, dass sie eine ungarisch-österreichische Produktion ist. Und eine ungarische Serie so von dieser Größenordnung, so Historienserie, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Mhm.
Von daher war das schon mal sehr, sehr spannend. Und das Ganze basiert auf einer mehrteiligen Buchreihe von Banmore und über die historische Persönlichkeit Johann Hunyadi oder auch Janosch Hunyadi. Genau, und worum geht es in Rise of the Raven? Die Serie führt in das 15. Jahrhundert zurück, nach Ungarn, das sich mitten so im Spannungsfeld zwischen dem christlichen Europa und dem Osmanischen Reich befindet. Und die Hauptfigur ist der spätere Heeresführer Janosch Hunyadi. Und gleich in der ersten Szene sehen wir ihn so als Kind, das einen verheerenden Angriff der Osmanen auf die Burg seiner Familie überlebt, bei dem seine Mutter und sein Vater ums Leben kommen, wo natürlich auch ein Rabe eine Rolle spielt, daher auch der Titel. Und über die Jahre hinweg wird Janosch ein exzellenter Krieger, der sein Land und weitergedacht damit halt auch das hinter ihm liegende Heilige Römische Reich vor dem Osmanischen Reich beschützt und dabei auch politische Machtspiele unterschiedlicher Adelsfamilien verwickelt wird. Und die Serie nimmt aber nicht nur seine, sondern auch noch weitere Perspektiven ein, unter anderem die seiner Geliebten, der serbischen Prinzessin Mara, und die wird von ihrem Vater an den Sultan des Osmanischen Reich Murat II. Verheiratet, damit Serbien verschont wird und sie dann so als Haremsfrau im Palast des Sultans so ihre eigene Stellung finden muss und sich da zurechtfinden muss. Auch sehr, sehr interessant. Insgesamt sind das 10 Folgen, die gehen rund eine Stunde. Und zur Besetzung, also für uns sind hauptsächlich, glaube ich, die Leute alle unbekannt, die ungarischen, serbischen Schauspieler. Aber 2 bekannte Gesichter konnte ich zumindest entdecken, die mir bekannt vorkamen. Der Sultan Murat wird nämlich gespielt von Muratan Muslu, ein österreichischer Schauspieler. Unter anderem hat er eine Hauptrolle in Achtsam Morden gespielt in der Netflix-Serie. Und ich kenne ihn vor allem aus der tollen Serie Vorstadtweiber. Da hat er auch mitgespielt. Ja. Genau. Und auch mitspielt als römisch-deutscher König Albrecht II. Laurenz Rupp. Der hatte die Hauptrolle in Barbaren zum Beispiel. Mhm. Auch ein österreichischer Schauspieler, glaube ich. Ne?
Kann sein. Weiß ich nicht. Deutschsprachig auf jeden Fall.
Genau. Der spricht auch Deutsch in der Serie. Genau, natürlich ist es auf jeden Fall spannend für Fans von Serien wie Vikings, The Last Kingdom oder Barbaren, auch wenn die Serie jetzt viel später spielt als die anderen. Und man merkt auch so ein bisschen, dass die Serie sehr Game of Thrones influenced ist.
Klang so.
Also du hast einerseits dieses Ritter-Mittelalter-Setting, politische Intrigen, blutige Schlachten. Die Schlachten sind sehr cool. Sehr, sehr viel Sex in der Serie.
Ja.
Das gibt's heute bei HBO nicht mehr so viel Sex, glaube ich.
Ja, krass. Also das frühe Game of Thrones auf jeden Fall.
Genau. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Staffel, aber ich finde sie doch überraschend gut. Und ich schaue sie in der deutschen Synchro. Und dazu muss ich noch einen kleinen Hinweis geben. Das soll jetzt auch kein Kritikpunkt sein, wirklich. Aber es hat mich sehr an das Seherlebnis von 1899 erinnert, weil Rise of the Raven ist eine mehrsprachige Serie, in der unter anderem Ungarisch, Deutsch, Italienisch, Rumänisch, Türkisch, Serbisch und noch mehr gesprochen wird. Und in der Synchronfassung sprechen natürlich alle Deutsch. Und da geht natürlich so der Faktor der Sprachbarrieren teilweise so ein bisschen abhanden. Also es gibt einige Szenen, wo das dann sehr auffällt. Zum Beispiel, wenn 2 Personen unterschiedlicher Sprachen miteinander durch einen Dolmetscher kommunizieren, der eigentlich dann jeweils der anderen Person was übersetzt. Und das musste natürlich in der deutschen Fassung, ist der Kontext dann aber ganz anders von den Szenen. Und das wirkt dann schon ein bisschen weird, wenn die ganze Zeit einer dem ins Ohr flüstert und denkst, was nervst du denen die ganze Zeit? Ihr sprecht doch beide Deutsch.
Klingt ein bisschen wie Shogun, ehrlich gesagt. Da war das auch ein bisschen verwirrend, aber besser gelöst wahrscheinlich.
Das ist dann nicht so, sag mir mal, was er gesagt hat, sondern auf Deutsch sagt er dann seinem Dolmetscher immer, und jetzt erzähl ihm nochmal, was ich wirklich damit meine. ist ganz witzig, aber trotzdem funktioniert sie trotzdem auch auf Deutsch, die Serie. Und ist auf jeden Fall so mal was anderes im Bereich der Historienserien, die ja meist eher so Richtung Westeuropa und das westliche Mitteleuropa schielen. Finde ich schon sehr interessant, genau. Rise of the Raven ab 5. Juni bei Magenta TV.
Ich finde das sehr cool, weil Historienserien beackern ja wirklich meistens dieselben Faszinationen von WikingerInnen und halt diesem klassischen mitteleuropäischen
und
Mittelalter.
Englische Königshäuser.
Englische Königshäuser. Aber ich meine, es gab viel mehr im Mittelalter. Es gab auch anderswo Menschen im Mittelalter tatsächlich.
Ja.
Finde ich cool.
Und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht. Am 6. Juni, diesmal bei Netflix. Die heißt The Survivors, der Sturm. Haben sie einfach
Klingt
den
geil.
Englischen Titel und den deutschen zusammen gemixt. Und da bin ich sicher, das ist wieder so eine Serie, die so prototypisch Netflix-Charts Platz 1 ist, direkt in der ersten Woche. Es ist eine australische Thriller-Serie über eine Kleinstadt, einen Mord, vergangene Geheimnisse. Also genau die Zutaten für eine Hit-Thriller-Serie. Und das Ganze basiert auf dem Roman Der Sturm von Jane Harper. Und was die Serie aber zusätzlich spannend macht, sind die beiden Hauptdarstellenden der Serie. Und zwar haben wir da einmal Yaren Ha heißt sie, glaube ich. Die hat schon mitgespielt in Dune Prophecy und der Halo-Serie, falls sie irgendjemand gesehen hat. Und sie spielt demnächst die Hauptrolle in Bridgerton Staffel 4. Also sie wird noch bekannt, sehr bekannt. Und vielleicht noch etwas bekannter als sie ist Charlie Vickers, a.k.a. Oh, wow. Sauron aus der Herr-der-Ringe-Serie. Der spielt die männliche Hauptrolle in der Serie. Genau, aber worum geht es? Also die beiden spielen das Paar Mia und Kieran, die gemeinsam mit ihrem Kind nach vielen Jahren zurück in ihre Heimatstadt Evelyn Bay auf der Insel Tasmanien zurückkehren. Vor allem für Kieran kehren dabei direkt all die traumatischen Erinnerungen an seine Vergangenheit zurück, weil 15 Jahre zuvor, daher der Titel, ein Sturm, ein verheerender Sturm ihre beiden Leben schlagartig verändert hat. Sein Bruder und sein Kumpel ertranken in der stürmischen See und Mias beste Freundin verschwand spurlos während dieses Naturereignisses. Und von Schuldgefühlen und Trauern überwältigt flüchteten die beiden dann aus ihrer Heimat und wollten das eigentlich alles hinter sich lassen. Und jetzt kehren sie aber wieder zurück und direkt nach ihrer Rückkehr wird eine junge Frau namens Bronte ermordet, am Strand aufgefunden und alles deutet darauf hin, dass dieser Mord mit den Ereignissen von damals und dem mysteriösen Verschwinden dieser einen Jugendlichen in Zusammenhang steht.
Ich weiß, gucken, es klingt geil.
6 Folgen sind das. Für alle Fans von Thrillern und Krimis könnte es, glaube ich, sehr spannend sein, ne?
Ja, gerade Netflix ist, also die Netflix-Charts spiegeln ja wieder, dass Leute dort gerne Thriller, egal ob sie kurzweilig und nicht so anspruchsvoll oder sehr anspruchsvoll sind, beides wird gerne gestreamt bei Netflix. Ja. Und ja, das hat das Reservat zuletzt bewiesen, davor Adolescence und Thriller mit bisschen Mystery-Einschlag, das geht ab wie...
Und dann noch Charlie Vickers dazu.
Und Charlie Vickers, das finde ich richtig cool. Warum hat der denn Zeit, neben Herr der Ringe noch eine andere Serie zu drehen?
So selten, wie Herr der Ringe gedreht wird. Das dauert ja jede Staffel
alle
immer.
5 Jahre.
So, dann darfst du weitermachen. Auch auf Netflix. Noch eine Netflix-Serie.
Am 12.06. startet Staffel 2 von der Arnold Schwarzenegger-Serie. Es gibt ja nur die eine. Es ist die eine Arnold Schwarzenegger-Serie. FUBA, Fucked Up Beyond All Recognition. Das bedeutet FUBA.
Oder Repair oder Recognition.
Ach so, ich habe das mit Recognition gelesen tatsächlich. Aber Repair stimmt. Repair wird auch Sinn machen. So oder so, das bedeutet FUBA. Und Staffel 2 kommt schon am 12.06. zu Netflix. In dieser Serie vom Reacher-Schöpfer, das finde ich sowieso immer noch krass, dass der Reacher-Schöpfer eine Serie, Reacher-Schöpfer Nick Santora eine Serie mit Arnold Schwarzenegger macht. Das ist, ich meine, das ist ein Match made in heaven, so auf dem Papier. Es geht um Luke Brunner, der wird gespielt von Arnold Schwarzenegger, ist natürlich eine Actionserie und er spielt einen altgedienten 65-jährigen CIA-Agenten und der möchte sich jetzt auch mal zur Ruhe setzen, weil er natürlich viel getan hat in seinem Leben, viel Gutes für sein Land. Und jetzt steht er kurz vorm Ruhestand. Er soll einen letzten Einsatz machen, kennen wir schon. Und bei diesem Einsatz, da passiert natürlich so einiges. Er findet nämlich heraus, dass seine Tochter ebenfalls bei der CIA ist. Die beiden treffen sich bei diesem Einsatz und wussten beide voneinander bisher nicht, dass sie CIA-AgentInnen sind. Das ist natürlich, ja, das führt zu explosiven Konfrontationen, wortwörtlich und sprichwörtlich. Und ja, wie das natürlich so kommen musste, müssen Vater und Tochter sich neu kennenlernen und dabei natürlich auch schnell zusammenfinden und zusammenarbeiten, denn es geht natürlich gegen einen Terroristen und eine nukleare Bedrohung von einem superbösen Typen namens Boro. Ja, und Staffel 2 ist ganz ähnlich tatsächlich, aber ich glaube noch ein Ticken besser, denn Carrie Ann Moss, ihr kennt sie alle als Trinity aus Matrix, spielt eine weitere Hauptrolle.
Ihr kennt sie alle als die eine Jedi aus The Acolyte, die nach 5 Minuten stirbt. Sorry für den Spoiler.
Ja, danke Max. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und es sieht fantastisch aus. Sie spielt, also sie ist hundertprozentig das große Highlight von Staffel 2. Sie spielt eine ostdeutsche Spionin namens Greta Nelso. Und in der ersten Szene im Trailer, wo man sie sieht, tänzelt sie gleich so an Schwarzenegger ran und krapscht ihm mal so an den Hintern und drückt ihm ein Küsschen auf den Mund und er nur so und seine Tochter auch so hoch. Es sieht sehr witzig aus und ich habe mir auch ein paar Interviews angeguckt und es ist so süß, wie Schwarzenegger und Carrie Ann Moss übereinander reden in den Interviews. Einfach, ach, das war die schönste Zeit. Und das war wirklich, das war auch das schönste Dreherlebnis. Ich hatte noch nie so viel Spaß, hat Carrie Ann Moss gesagt. Und Arnold Schwarzenegger ist über sie auch, dass sie ist einfach badass in every way. Es ist, ja, allein das macht, finde ich, schon ein bisschen Bock auf Staffel 2. Und ja, genau, in Staffel 2 denkt Schwarzenegger gar nicht mehr dran, also Luke Brunner gar nicht mehr dran, aufzuhören mit seinen CIA-Tätigkeiten. Ebenfalls mit dabei in Staffel 1 zumindest war auch noch Gabriel Luna, den wir als Bruder aus Last of Us kennen. Und seine Tochter wird, Arnis Tochter wird gespielt von Monica Barbaro. Die war zum Beispiel als Phoenix in Top Gun Maverick zu sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe die erste Staffel geguckt wegen Schwarzenegger. Ich war nicht so ganz überzeugt. Das war mir alles so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu flach. Mhm. Aber ich werde, und wenn Carrie Ann Moss jetzt nicht in Staffel 2 dabei wäre, würde ich es vielleicht auch nicht schauen. Aber der Trailer hat mich wirklich überzeugt. Und das ganze lustige Chaotinnen-Team, das man in Staffel 1 kennengelernt hat, rund um Schwarzeneggers Charakter herum, ist auch wieder mit dabei.
Mist, ich hätte sie mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, aber jetzt, wenn Carrie Ann Moss mitspielt. Ah, Mist. Ja, kommt dann doch auf die Liste. Ich wünsche mir ja nochmal, dass sie nochmal zurück ins MCU irgendwann kehrt. Als ja. Jerry Hogarth. Gibt einfach Carrie Ann Moss mehr Jobs.
Ja, aber wirklich. Also von mir aus könnte Carrie Ann Moss einfach überall mit dabei sein.
Machen wir so. In der nächsten Serie ist sie nicht dabei, aber Schade. Die ist auch sehr gut. Und zwar heißt die Elsbeth. Da startet die zweite Staffel am 14. Juni bei Sky. Und das ist meine aktuelle Comfort-Krimiserie. Also das ist einfach wholesome, die Serie zu gucken. Es ist ein Spin-off der Serien The Good Wife und The Good Fight, aber tonal doch ganz anders. Und zwar geht es um die flippige Anwältin Elsbeth Tassioni aus Chicago, die zu Beginn der Serie nach New York City zieht, um dort als externe Beobachterin die Arbeit des NYPD zu begutachten und sich aber dann doch recht schnell als hilfreiche Spürnase herausstellt, die bei der Aufklärung zahlreicher Verbrechen hilft. Und das Konzept ist ähnlich wie Columbo. Oder halt ein neueres Beispiel wie Pokerface. Hm. Sprich, in den meisten Folgen sehen wir zu Beginn den Täter, das sind fast immer prominente Gaststars, und das Verbrechen, ehe die Serie dann die Perspektive zu Elsbeth und der Polizei wechselt, die dann oft ziemlich schnell auch die richtige Person in Verdacht haben, aber erstmals dann Beweise suchen müssen, was wirklich passiert ist. So, ist kein Whodunit, sondern ein How Catch'em, heißt es, glaube ich. Ne? Mhm. Genau, und die Serie lebt vor allem von ihren doch sehr schrillen, oft witzigen Tonfall. Also so ganz ernst nehmen sollte man das nicht, was da passiert. Auch wenn die Serie jetzt nie ganz so bizarr und surreal wird wie teilweise The Good Fight, die ja schon sehr abgedriftet ist manchmal. Und nachdem Staffel 1 nur 10 Folgen hatte, besteht die zweite Staffel jetzt aus gleich 20 Folgen. Und die doppelte Ladung an Elsbeth und Gaststars. Und mit dabei sind wieder ganz viele Stars für die Einzelfolgen. Ich zähle mal ein paar auf, die jetzt in der zweiten Staffel zu sehen sind. Nathan Lane, Vanessa Williams, Pamela Adlon.
Pamela Adlon.
Ja, Laurie Metcalf, Matthew Broderick, Alyssa Milano, what the hell? Tracy Ullman, Mary Louise Parker und Billy Magnussen.
Das klingt fantastisch.
Das ist fantastisch. Genau, und es gibt ein ungeschriebenes Seriengesetz. Wenn Michael Emerson dabei ist, wird jede Serie automatisch besser. Das kannst du auch nicht widerlegen, ne?
Nee, das kann ich tatsächlich gar nicht widerlegen.
Und das ist in Staffel 2 jetzt auch der Fall. Er spielt nämlich mit. Er ist in mehreren oder in einigen Folgen ist er zu sehen in einer Nebenrolle. Bekannt ist Michael Emerson natürlich, wenn euch der Name nicht sagt, als Benjamin Linus aus Lost oder aus Person of Interest oder zuletzt als fieser Bösewicht in der Horrorserie Evil. Leland Townsend hieß er. Genau. Und sein Casting ist natürlich besonders clever hier, weil die Hauptdarstellerin der Serie seine Ehefrau ist. Also die beiden sind schon seit gefühlt Jahrhunderten verheiratet. Carrie Ann sage ich schon. Ich bin noch bei Fuban. Carrie Preston heißt sie, genau. Genau, und hier spielen sie aber halt so Widersacher. Und das ist ganz, ganz toll. Also wenn die beiden aneinander geraten in der Serie, fliegen die Funken. Er spielt so einen ekelhaften Richter, der Elsbeths Leben zur Hölle machen will. Und das ist ganz fantastisch.
Das klingt so großartig. Ich habe auch ein paar Folgen Elsbeth gesehen und habe mir den Rest aufgehoben für schwere Tage, weil ich mir dachte, oh, das ist so eine tolle, das ist so tolles Comfort Food.
Das ist so Feierabendunterhaltung zum Abschalten.
Ja, genau, ne? Genau.
Ja, dann hast du jetzt noch mehr was
das, also nachholen mega kannst. Geil.
Genau, und es gibt in Staffel 2 eine Musical-Sequenz, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Was?
Im Knast Chicago, ja. Da war das sofort ein Punkt mehr noch für die Staffel. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu Thrillern. Am 18.
Am
Juni.
18. Max ja. Guckt mich so an, als müsste ich wissen, worum es geht. Aber geht
ich
es denn
dir
etwa?
Zu, Amazon? Na, was läuft denn da?
Geht es etwa um Solange wir lügen? Dum, ja. Dum, dum.
We Were Liars.
We Were Liars. Kommt am 18.06. zu Amazon. Das ist eine Verfilmung eines Jugendbuch-Bestsellers namens, Max hat es schon gesagt, im Original We Were Liars von E. Lockhart, einer sehr schreibfreudigen Autorin. Und das Buch ist aus dem Jahr 2014, hatte einen ziemlichen Hype nach sich gezogen. Es kam auch noch eine Fortsetzung danach. Und es ist aber nicht, wie man vielleicht den Postern nachdenken könnte, eine Romanze à la Maxton Hall oder alles, was in die Richtung geht, sondern ein ziemlich knalliger Mystery-Thriller. Mich hat es von der Handlung so ein bisschen erinnert an Kids bei Netflix. Das war eine österreichische Serie, an die sich wahrscheinlich niemand mehr erinnert. Aber wenn ihr sie gesehen habt, wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist genau euer Turf. Worum geht's denn in Solange wir lügen? Es geht um die jugendliche Cadence Sinclair Eastman. Die ist aufgewachsen in der reichsten High Society. Sie steht im Mittelpunkt. Sie ist eine privilegierte Jugendliche aus einer wohlhabenden amerikanischen Familie. Und jeden Sommer ist sie auf der privaten Familieninsel, private Familieninsel, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, namens Beachwood Island. Ihre Clique dort besteht aus den sogenannten, es ist selbsternannt Liars, also Lügner nennen sie sich selber liebevoll, besteht aus ihrem Schwarm Gat, ihrer Cousine. Und ich glaube, ihrem Cousin, das konnte ich nicht so recht rausfinden, wer der vierte im Bunde ist, aber ich glaube auch ein Verwandter. Und die gehen durch dick und dünn gemeinsam jeden Sommer. Aber dann hat sie mit 15 plötzlich einen Unfall. Die Serie steigt jetzt ein damit, sie ist 17 und kehrt das erste Mal wieder auf die Insel zurück. Alles ist ein bisschen komisch und anders und entfremdet. Und keiner will ihr so recht sagen, was passiert ist vor 2 Jahren. Sie leidet an Migräne und Gedächtnisverlust. Ja, what happened?
In der Reihenfolge.
In der Reihenfolge. Was ist passiert? Ich find's ganz interessant, wer die Hauptrolle spielt. Das ist nämlich die Hauptdarstellerin vom Gossip Girl Reboot. Ich finde, das passt tonal irgendwie ganz gut. Emily Ellen Lind heißt die Frau. Und genau, sie spielt Cadence Sinclair. Der Newcomer Shubham Maheshwari spielt ihren Schwarm Gat. Und Esther McGregor, die haben wir zuletzt in Baby Girl gesehen, spielt Cousine Mirren. Und Joseph Zader, den kennen wir zum Beispiel aus Die Tribute von Panem, Der Tag bricht an. Nee, Moment, war das Tribute von Panem, das erst kommt?
Der Tag bricht an ist der erst noch kommt. Ja.
Der erst noch kommt, dann werden wir ihn erst noch kennen aus Die Tribute von Panem, Der Tag bricht an. Also habt ihn auf der Brille. Er spielt den vierten im Bunde, Johnny. Und es gibt auch ein paar coole erwachsene Darsteller. Ich habe jetzt vor allem, Max, du wirst dich freuen, aufgeschrieben, Raoul Kohli ist mit dabei. Kennen wir aus jeder zweiten Mike Flanagan-Serie zum Beispiel. Und erdacht wurde das Ganze, und das ist jetzt auch für viele, die gerne in diese Richtung Dinge gucken, sehr interessant, nämlich von Julie Plack, die Showrunnerin von Vampire Diaries und The Originals. Also eine Frau, die sehr viele, sehr große, erfolgreiche Serien gemacht hat mit einer jüngeren weiblichen Zielgruppe. Und warum ist es sonst noch spannend? Ich habe gelesen, es ist bestens geeignet, also basierend auf den Büchern, für zum Beispiel Fans von One of Us is Lying bei Netflix oder der Kultserie Pretty Little Liars. Also alles, wo Lüge im Titel ist, offenbar das auch richtig gut geeignet. Und wie gesagt, für die Fortsetzung ist auch schon gesorgt. Es ist zwar jetzt nichts bestätigt in Richtung Staffel 2, aber es gibt eben auch Band 2, Family of Liars, wie wir Lügner wurden, zu Deutsch. Das heißt, da könnt ihr dann auch direkt weiter lesen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich fand den Trailer eigentlich ziemlich cool. Dadurch, dass es halt nicht nur so Jugendromanze ist, glaube ich, spricht es auch ein bisschen größeres Publikum an. Es ist eingeordnet als Mystery Thriller, Schrägstrich Coming of Age, aber ich glaube, vor allem geht es um das zentrale Mysterium.
Mhm. Ich finde das immer sehr spannend. Emily Allen Lind, auch weil ich, als ich den Trailer gesehen habe, es ist immer so ein Gesicht, wo ich denke, die habe ich in tausend Sachen gesehen.
Sie
aber,
hat doch echt viel gemacht schon,
aber das
ja.
Problem ist, manchmal habe ich sie in Erinnerung in Serien, in denen sie nicht mitgespielt hat. Und das liegt daran, dass es drei Schwestern sind, die alle drei
Nein.
Schauspielerinnen sind. Es gibt nämlich noch Natalie Allen Lind, die hat unter anderem in Big Sky mitgespielt und in The Gifted damals, diese X-Men-Serie, die Hauptrolle gehabt. Und es gibt noch Olivia Allen Lind und die hat die Hauptrolle in der Chucky-Serie mitgespielt. Und die Mutter ist auch eine bekannte Schauspielerin, die ist Barbara Allen Woods und die hatte damals in One Tree Hill auch mitgespielt, die auch in Chucky mitspielt.
Das ist ja krass. Ja, die Emily jetzt, die in der Serie geht, die hat doch schon in sehr vielen, also wirklich schon von klein auf in vielen Serien und Filmen mitgespielt. Sie war zum Beispiel in Enter the Void dabei, sie war in Ghostbusters Frozen Empire dabei, in J. Edgar, da hat sie Shirley Temple gespielt. Sie war auch in Stephen Kings Dr. Sleep dabei, also sie ist wirklich, echt schon in sehr vielen Genres und Produktionen rumgekommen. Natürlich auch kein Wunder, wenn das eine Showbiz-Family ist. Und jetzt hat sie hier die Hauptrolle. Ich bin gespannt drauf. Schlägt, glaube ich, in eine Kerbe, die gerade gut nachgefragt ist.
So, und dann bleiben wir für die nächste Serie beim 18. Juni. Und da startet eine Serie, die, glaube ich, für Bridgerton-Fans ganz interessant sein könnte. Und dazu hat uns die Esther eine kleine Sprachnachricht geschickt.
Hallo ihr zwei, ich melde mich mal kurz auf diesem Weg, um allen Bridgerton-Fans einen idealen Ersatz für die Wartezeit auf Staffel 4 mit an die Hand zu geben. Am 18.06. startet nämlich bei Apple TV Plus die zweite Staffel von The Buccaneers. Und anders als der Titel vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um eine Piratenserie, um Freibeuter, sondern die Showrunnerin Catherine Jacques hatte eine romantische Serie erschaffen, basierend auf dem gleichnamigen und nicht fertiggestellten Roman von Edith Wharton. In dieser Serie kommen mehrere junge Amerikanerinnen in den 1870er Jahren nach London. Ihre Familien wollen da vor allem, dass sie sich Ehemänner und natürlich mit diesen Männern auch Adelstitel angeln. Und sie, die adeligen Briten natürlich, sehen dann vor allem den Reichtum der Amerikanerinnen, die den da mitbringen. Und da ecken natürlich diese 4, 5 Mädels doch recht schnell an, weil sie eher so freizügige amerikanische Umgangsformen hegen und die zugeknöpften Briten damit nicht so gut klarkommen. Zum Beispiel die Hauptfigur Nan, die steht dann auch schon relativ schnell zwischen zwei Männern, einmal dem Duke Theo und einmal dem, mit dem ein bisschen die Funken fliegen, einem Guy Thwart. Und es gibt da natürlich auch weitere Beziehungen, auch mit nicht heterosexuellen Paarungen. Und Staffel 1 kam Ende 2023 und jetzt, anderthalb Jahre später, wird endlich dieser dramatische Cliffhanger aufgelöst, der am Ende auch mit einer Hochzeit vonstatten ging in Staffel 1. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Aus dem Cast kannte ich vorher nur Christine Froseth, die hat in Apostle mitgespielt. Und natürlich kennen bestimmt viele Christina Hendricks, die ja aus Mad Men oder Firefly bekannt ist als Mutter. Und ich glaube, mittlerweile ist auch Matthew Broom, der den Guy spielt, recht bekannt geworden. Der hat jetzt nämlich in dem englischsprachigen Remake der Culpa Mia-Reihe den Nick verkörpert. In Staffel 9 kommt außerdem Leighton Meester dazu, die ist bestimmt aus Gossip Girl so einigen bekannt. Und ja, ist einfach eine charmante historische Culture-Clash-Komödie, aber auch natürlich Drama und im Tonfall recht überdreht als Serie, aber irgendwie dann doch charmant. Und da hat man so einen Mix aus viktorianischem Setting und doch moderner Erzählweise, der ja ganz angenehm ist mal zwischendurch. Also deshalb an dieser Stelle, guckt euch gerne Buccaneers Staffel 2 an, startet wieder mit 8 Folgen, die dann wöchentlich kommen, ab dem 18.06. Und damit zurück zu euch.
Ja, vielen lieben Dank, Esther, für den Tipp zu The Buccaneers Staffel 2 am 18. Juni. Bei Apple TV Plus, so rum. Aber jetzt kommen wir zu Netflix. Und zwar am 19.06. Andrea, du bist wieder dran.
Zwinker, zu mir. Am 19.06. startet bei Netflix eine Serie namens The Waterfront. Mhm. Jetzt erstmal, denkt man sich jetzt mal, okay, was steckt da dahinter? Es ist, ich habe mir mal notiert, alle Fakten, die ich zusammengetragen habe, haben ergeben unterm Strich eine leichtherzige Familien-Dynastie-Crime-Thriller-Serie vom Dawson's Creek-Schöpfer.
Guck leichtherzig dich das mal. Crime-Thriller. Okay.
Familien-Dynastie-Crime-Thriller, bitte.
Ja, ja, ja. Okay.
Okay, worum geht's? Offenbar ein originärer Stoff, gibt keine Vorlage. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, Dawson's Creek Schöpfer, ne? Also es gibt bestimmt viele Leute, die zuhören und sich denken, wow, meine erste große Liebe, Dawson's Creek.
Hat er nicht auch irgend so ein Horror-Franchise begründet, dieser gewisse Kevin Williamson?
Hat er auch, dazu komme ich später. Okay. Das ist erstmal für die Serie nicht so wichtig, aber dazu komme ich noch. Ja, leider. Slasht niemand rum. Okay, na gut, dann sagen wir es jetzt gleich. Er hat auch Scream geschrieben. Mhm. Er hat Scream geschrieben und damit eine der wichtigsten und größten Horrorreihen unserer Zeit maßgeblich mitbegründet. Aber worum geht's denn jetzt in The Waterfront? Es geht um das Imperium der Familie Buckley und das Imperium bröckelt. Sie tun alles dafür, Familie Buckley tut alles dafür, um die seit Jahrzehnten bestehende Kontrolle über ihr Fischereigeschäft im Ort Havenport in North Carolina zu behalten. Es ist eine eher chaotische Familie, dem Trailer nach zu urteilen. Und sie greifen immer mehr und mehr auch zu drastischen Mitteln. Patriarch Harlan hatte schon zwei Herzinfarkte und Frau und seine Frau Belle und der Sohn Kane tun alles, um die Machtposition zu festigen, reiten sich aber dabei immer weiter rein in einen Strudel aus erheblichen Fehlern und bis zum Mord. Was ich so toll finde an der Serie, sind die Stars, die mitspielen. Das sind nämlich richtig coole Leute dabei, die ich persönlich sehr gerne mag und auch aus vielen anderen Serien, die ich gucke, kenne. Unter anderem die Tochter der Familie Buckley wird gespielt von Melissa Benoist, die wir natürlich alle als Supergirl kennen. Mhm. Und
nicht aus Glee?
Manche kennen sie auch aus Glee, zum Beispiel Max. Ich kenne sie vor allem aus Supergirl. Den Patriarch Harlan spielt Holt McCallany, den bestimmt viele von euch als ein Teil des Duos aus Mindhunter kennen, dieser wundervollen Fincher-Netflix-Serie. Seine Frau wird gespielt von Maria Bello, die ich, seit ich sie damals in Das geheime Fenster neben Johnny Depp gesehen habe, ich glaube, das war sie, finde ich das immer ganz interessant, sie zu sehen. Ich mag sie gerne, aber ich hatte das Gefühl, sie hatte nie so ihren ganz großen Durchbruch. Der Sohn wird gespielt von Jake Weary, den man auch aus vielen verschiedenen Dingen kennt. Am besten bekannt ist er für Animal Kingdom. Und dann sind auch noch zwei Stars von meinen aktuellen großen Serien dabei. Danielle Campbell, sie war in Staffel 6 von The Rookie als Psychologin dabei. Und Rafael El Silva, den wir aus 911 Lone Star kennen, dem 911 Spin-off. Carlos Reyes hat er da gespielt. Und Topher Grace ist auch noch mit dabei, weil warum nicht? Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen ein witziges Ozark, wenn man das so sagen kann. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen von einem Netflix-Algorithmus ausgespuckt wurde, weil Familiendynastie ist irgendwie was, das läuft seit ein paar Jahren ziemlich gut. Ich meine, wir alle kennen Yellowstone und dann jetzt Ransom Canyon, wo noch ein bisschen mehr die Romanze zum Cowboy-Hut dazu kommt.
Das war auch nach dem Trailer mein erster Gedanke, ja. Oh, das ist Yellowstone nur mit Hafen statt. Ja.
Nur mit Hafen und Fischerei und auch ein bisschen leichtherziger. Also der Trailer ist ziemlich witzig gehalten.
Aber die greifen auch zur Waffe. Also man sieht auch den Patriarchen mit dem Maschinengewehr.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich ist es so ein bisschen eine Mischung aus Yellowstone und Fuba. Wir schauen mal, was tatsächlich dabei rauskommt. Wenn Kevin Williamson das schreibt, ne? Wir kennen ihn ja aus Scream und Scream hat sehr viel Humor. Scream ist, hat mir unfassbar viel Albträume beschert, hat aber auch extrem viel Humor. Deswegen wundert mich nicht, dass sowas dabei rauskommt, wenn er eine Serie schreibt, die auch gut hart ist, aber auch sehr für einige Lacher sorgt und sehr vielseitige Charaktere schreibt und nicht alles nur so düster und grummelig ist, wie ich es bei Ransom Canyon zum Beispiel das Gefühl hatte. Oder dieser Billy Bob Thornton Öl-Serie, die es auch zuletzt gab, das wirkte auch alles so düster und ja, ist mir alles so ein bisschen zu miesepetrig.
Aber wenn du sagst, wenn du sagst, Kevin Williamson und harte Serie, kleiner Shoutout noch an die Serie The Following, die hat er auch damals kreiert mit Kevin Bacon.
Ja. Die war auch richtig gut.
Die Sektenserie war das, ne?
Und auch noch ganz interessant, weil wir sie gerade eben hatten, Julie Black, die Solange wir lügen kreiert hat. Mit der gemeinsam hat Kevin Williamson auch The Vampire Diaries geschaffen. Also ein
Querverbindung hier.
Das hat auch meinen Kopf zum Explodieren gebracht, als ich mich für den, als ich mich vorbereitet habe hierfür. Genau, das kann man, glaube ich, über The Waterfront sagen. Alles andere muss man dann gucken, wenn es da ist. Ich bin gespannt.
Dann kommen wir zur nächsten Serie, die die alles entscheidende Frage stellt. Warum ich? Sie heißt nämlich Warum ich? Und sie startet in der ARD Mediathek, genau am 20. Juni. Damit wir auch noch was Deutsches heute dabei haben, habe ich eine Serie aus Österreich mitgebracht.
Wir hatten ja schon die K&Ks, also vorangehenden kaiserlich-königlichen mit Österreich-Ungarn vorhin, aber noch was rein Österreichisches.
Genau, ist nämlich dort gedreht, in Wien gedreht, die Serie.
Herrlich.
Und warum Vorfreude angesagt ist, Warum ich, ist nämlich die neue Serie von David Schalko. Unter anderem
so
bekannt
geil.
Für Braunschlag, Altes Geld, Ich und die anderen und zuletzt Kafka hat er, glaube ich, gemacht. Ja.
Einfach nur leiwand.
Und das Ganze ist eine Anthologieserie mit 6 Folgen, die alle für sich stehende Szenarien erzählen, mit einigen bekannten Stars, unter anderem Charlie Hübner, Andrea Sawatzki, Bjarne Mädel, Detlef Buck, Katharina Thalbach, Thomas Schubert und Nora Waldstätten. Genau, und im Zentrum jeder Folge steht dann immer auf irgendeine neue Art und Weise die Frage, warum ich? So zum Beispiel ein abgehalfteter Cowboy-Schlagersänger, der von einer Frau für ein Wohnzimmerkonzert gebucht wird, die aber böse Hintergedanken hat. Und er sich dann am Ende fragt, warum ich? Und eine andere Folge behandelt ein Familienessen, bei dem ein Vater seinen ätzenden und entfremdeten Kindern sagt, dass er bald sterben wird. Die dann aber fragen, warum ich? Warum passiert mir das? Und in einer anderen Folge wird dann ein Geschäftsmann gekidnappt und freundet sich dann mit seinem Entführer an. Also alles sehr, sehr unterschiedlich und immer so um die 20 Minuten lang rum. Und wenn man sich so für leicht befremdliche, skurrile und experimentelle Serienkost, wenn man dafür zu haben ist, ist es, glaube ich, ein Blick wert.
Bestimmt. David Schalko ist immer ein Blick wert.
Ja.
Er ist wirklich ein ganz fantastischer Drehbuchschreiber auch und Regisseur.
Ich freue mich, dass es bald endlich eine Braunschlag-Fortsetzung gibt.
Ja, das war die für mich persönlich eine der größten Serien-News des Jahrhunderts, dass Braunschlag
okay.
eine Fortsetzung
ja.
kriegt. Damit hat wirklich niemand gerechnet, auch nicht in Österreich, auch nicht unter Insidern. Hab so Bock drauf.
Leider nur ein Film, ne?
Ja, aber das ist okay.
Das ist
Hauptsache
okay.
Nachschub aus diesem tollen Universum mit Bauxi.
Vielleicht machen wir nochmal irgendwann einen Braunschlag-Podcast.
Bitte, ich werde ganz oft Bauxi sagen und vielleicht rede ich dann noch ein bisschen wienerisch.
Und deine ganze Vorfreude, jetzt kommt eine sehr clevere Überleitung zu Braunschlag,
ja.
Da zählst du jetzt schon die Tage runter, hast du schon einen Countdown, ne?
Max, das war's, sehr clever.
Das war die dümmste Überleitung überhaupt.
Springen wir denn schon zum 25. Juni zu
genau.
Amazon wieder?
Ja.
Okay, nach David Schalko kommt eine Serie, die, ich befürchte, zwar nicht ganz so clever geschrieben ist, wie David Schalko das macht, aber bestimmt einen großen Massenappeal haben wird und einen ganz besonderen Appeal für mich. Es ist nämlich die erste Serienhauptrolle von einem gewissen Mann namens Jensen Ackles, den wir natürlich kennen aus 15 Jahren Supernatural. Er hat die Hauptrolle gespielt neben Chad Padalecki. Er war Dean zu seinem Sam. Und ja, Jensen Ackles ist jetzt wieder da. Er war zwar nie ganz weg. Er hat hier in einer Staffel The Boys mitgespielt als Soldier Boy, hieß er.
Genau, der kriegt auch sein eigenes Spin-off demnächst.
Kriegt auch sein eigenes Spin-off, genau. Und dann war er auch noch dabei in einer Rolle als lustiger Bruder, also ein bisschen dieselbe Rolle, wie er in Supernatural gespielt hat, in Tracker, einer der erfolgreichsten US-Serien derzeit. Genau, jetzt hat er aber sein eigenes Ding. Und worum geht's denn? Es ist eine 13-teilige Crime-Thriller-Serie.
Genau, der Titel nochmal, Countdown.
Countdown? Okay. Countdown, ach so, genau, ja, stimmt. Aus der Überleitung wird es vielleicht nicht ganz klar, dass die Serie Countdown heißt. Genau, in der Thriller-Serie Countdown wird ein Beamter vom Homeland Security am helllichten Tag ermordet. Das ist das Grundrätsel. Der LAPD-Detective Mark Meacham, ja, Jensen Ackles trägt den Namen Mark Meacham.
Nach Reacher kommt Meacham.
Warum haben sie die Serie nicht Meacham genannt? Das wäre tausendmal geiler, ehrlich gesagt. Naja, genau. Und er wird jetzt rekrutiert für eine geheimnisvolle Elite, nee, nicht geheimnisvoll auch, aber geheim vor allem, Elite-Einheit, die den rätselhaften Mordfall untersuchen soll. Und in dieser Eliteeinheit sind einige Profis von allen möglichen Bereichen der Strafverfolgung. Wir haben, glaube ich, auch eine, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber aus allen möglichen Bereichen, einer ist quasi vom LAPD dabei und das ist er. Neben Jensen Ackles sind noch mit dabei auch mindestens zwei interessante Darstellende, die ich kannte. Einmal Jessica Camacho, die kenne ich vor allem als Gypsy aus The Flash. Da hatte sie eine ziemlich coole Nebenrolle, die ich mir gemerkt habe. Sie kam in einigen Folgen vor als Freundin von Cisco, als Superheldin und später Freundin von Cisco. Und ebenfalls mit dabei, alle Grey's Anatomy-Fans werden sich jetzt denken, hä? McSexy ist zurück. Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Max, hilf mir kurz aus.
Eric Dane.
Eric Dane. Ich habe hier nämlich, du wirst lachen, hier steht nämlich Derek Hain. Und ich war mir aber ziemlich sicher, da habe ich die Buchstaben verdreht. So heißt er nicht. Er hat McSexy in Grey's Anatomy gespielt. Und er ist ebenfalls Teil dieser Elite-Einheit. Es gibt noch keinen Trailer. Es gibt bisher nur ein paar Bilder davon und auf diese Bilder sind auch wirklich nicht aussagekräftig, weil nur die stehen einfach nur rum und gucken entgeistert in irgendeine Richtung, meistens so schräg an der Kamera vorbei. Aber man sieht schon den Ton der Serie und der Ton der Serie lässt sich ziemlich gut erahnen, wenn man weiß, von wem diese Serie ist. Diese Serie ist nämlich von Derek Haas und Derek Haas hat geschrieben, ich habe es mir ausgerechnet, 593 Folgen vom großen Chicago-Franchise. Chicago Med, Chicago Justice, Chicago PD.
Und Chicago Fire.
Chicago Fire, genau. Das war, glaube ich, sogar das erste. Ja. Chicago Fire war das erste. Da hat er irgendwie über 200 Folgen davon geschrieben und mitkreiert. Und genau, das Chicago Franchise, ich weiß gar nicht, ob das zu Ende ist. Auf jeden Fall hat er sich jetzt neuen Dingen gewidmet. Wahrscheinlich ist es nicht zu Ende. Es geht wahrscheinlich noch 500 Millionen Jahre.
Es läuft noch 3000 Staffeln. Ja.
Er hat sich aber, genau, Derek Haas hat sich neuen Ufern gewidmet und ist genau jetzt bei Countdown gelandet. Die neuen Episoden werden wöchentlich bis zum Staffelfinale am 3. September ausgestrahlt bei Amazon. Und ja, ich denke mal, es ist ein sehr klassischer Crime-Thriller, wenn man so weiß, was Derek Haas eben bisher gemacht hat. Es scheint mir aber kein Case of the Week zu sein, wie seine ganzen Chicago-Sachen oder diese FBI-Serie, wo er auch noch mitgeschrieben hat. Genau, ich bin wirklich gespannt. Ich liebe Jensen Ackles. Er ist einfach eine Charisma-Bombe. Und da kann gar nicht wirklich was schief gehen. Ich werde es trotzdem gucken.
Das wird ein Riesenhit auf Amazon. Also es ist genau diese Dad-Serien-Kerbe, was einschlägt. Ja.
Oh ja. Wenn es halbwegs gut geschrieben ist, wird das bestimmt ein Riesenhit werden.
Würde Jensen Ackles mitspielen, wenn es nicht gut geschrieben ist?
Nein, ich will es auch nicht sagen, dass Tracker die bestgeschriebenste Serie ist. Aber er sucht sich seine Rollen schon nach einem gewissen Image. Also er hat auch seinen Bart behalten, den er zuletzt überall trägt. Also den hat er auch in Tracker schon. Genau, das ist, glaube ich, damit unterscheidet, dass ich jetzt von seiner Rolle in Supernatural. Ansonsten ist er nicht so weit weg davon, glaube ich. Hart gesotten, weicher Kern, humorvoll.
Vielleicht singt er auch mal.
Hands on. Genau, vielleicht singt er auch mal.
Genau, Countdown ab 25.06. bei Amazon und dann wöchentlich aber. Genau, und dann die nächste Serie am 25. Juni. Jetzt kommen wir auch mal zu Disney Plus. Dort startet Ironheart. Also bevor das MCU im Juli mit den Fantastic Four offiziell Phase 6 beginnt,
Pedro Pascal
endet eine Woche vorher Phase 5. Also ja, ja. Ich glaube, da war noch nie so eine Spanne dazwischen. Genau, und zwar mit der Serie Ironheart. Und die ist schon so ein kleines Kuriosum. Die Serie, die ist nämlich eigentlich seit Ende 2022 schon abgedreht. Schon sehr, sehr lange. Und sollte ursprünglich eigentlich Ende 2023 erscheinen. Und irgendwie ist das jetzt noch so das letzte Überbleibsel so von dieser früheren Produktionsmentalität von Marvel Studios. Bin ich schon sehr interessiert. Also ein bisschen interessiert. Ist das jetzt wieder so eine richtig belanglose Marvel-Serie oder ist es vielleicht doch was Besseres? Sehr, bin schon gespannt, was daraus wird. Genau, aber was ist Ironheart überhaupt? Das Ganze ist eine sechsteilige Miniserie über das junge Technik-Genie Riri Williams, die bereits in Black Panther Wakanda Forever eingeführt wurde. Genau, da war das der MacGuffin von Wakanda Forever, war quasi Riri Williams. Und Ironheart spielt jetzt nach dem Film. Sie kehrt zurück nach Hause, nach Chicago und will einen technologisch fortschrittlichen Kampfanzug, etwas Einzigartiges erschaffen. Nur leider fehlen ihr dafür die finanziellen Mittel. Und so stößt sie schließlich auf den mysteriösen kriminellen Parker Robbins, der auch als The Hood bekannt ist, weil er immer einen roten Umhang trägt. Und dabei stellt sich dann natürlich die Frage, wäre sie bereit, fragwürdige, illegale Dinge zu tun, vielleicht um ihr Projekt finanzieren zu können? Und inwiefern kann sie dem Hood überhaupt vertrauen? Denn wer die Marvel Comics kennt, weiß, dass der Hood tatsächlich ein Superschurke ist, der mit Magie und dämonischen Mächten herumspielt.
Eieiei.
Vielleicht sehen wir endlich mal Mephisto. Das ist der größte Running Gag des MCU.
Größte Running Gag.
Genau, und im Cast spielen neben Dominic Thorne, die wieder Riri Williams verkörpert, Anthony Ramos spielt mit, bekannt aus Transformers 7 oder In the Heights. Der ist der Hood. Und Alden Ehrenreich spielt auch mit.
Alden! Immer schön ihn zu sehen, der junge Hahn.
Genau.
Solo.
War das kurz österreichisch, der junge Hahn?
Der junge Hahn.
Genau, der spielt auch mit. Und auch sehr interessant, es gab zeitweise auch mal Berichte, dass Sacha Baron Cohen mitspielt. Ob das immer noch der Fall ist, weil mittlerweile in der Zwischenzeit gab es auch irgendwann mal Reshoots. Schauen wir mal, ob das immer noch der Fall ist. Und vielleicht spielt er ja einen gewissen Dämon aus der Hölle. Wir wissen es noch nicht. Genau, 6 Folgen sind das insgesamt. 3 davon gibt es zum Start. Auch eine sehr seltsame Veröffentlichung. Und die letzten 3 dann wöchentlich. Vielleicht auch, damit sie nicht sich überlappen mit den Fantastic Four.
Ach so, also es gibt erstmal 3 und dann gibt es nochmal 3, aber die kommen wöchentlich.
Genau.
Ist ja auch immer anders gerade irgendwie. Arcane letztens im Dreierpack und wie war es bei Endor? Da war noch 3 Folgen.
Auch immer
und
3
dann
Folgen, genau.
Wöchentlich, aber gab insgesamt mehr als 6 Folgen. Ne?
Genau. Also meine persönliche Vorfreude auf die Serie ist quasi nicht existent. aber als Marvel-Fan werde ich sie natürlich definitiv schauen und lass mich auch gerne überraschen. Aber so auch nach Black Panther war das jetzt nicht so die Figur, wo ich dachte, da will ich jetzt eine Serie zu sehen.
Ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Ich fand sie bei den beiden Black Panther-Filmen definitiv eine der spannendsten Figuren, wo ich mir aber... im zweiten, genau. Wo wirklich? War nur im zweiten?
Mhm.
Hat so einen großen Eindruck hinterlassen, dass ich dachte, sie war auch im ersten. aber ja, es ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt so spät kommt und irgendwie so ein bisschen out of place wirkt. Weil was soll man jetzt mit der Serie noch machen, wenn es eigentlich schon zu Ende ist mit diesem Abschnitt des MCU? Es ist halt so ein noch schnell Verscherbeln-Gefühl. Deswegen, es macht natürlich jetzt auch nicht so viel Bock auf die Serie.
Man könnte es natürlich irgendwie... Vielleicht haben sie früh genug daran gedacht oder durch Reshoots das irgendwie macht, dass man das doch irgendwie mit Dr. Doom irgendwie noch verbindet,
ja.
Weil dieses Grundthema der Serie ist ja so Magie gegen Technik und Dr. Doom ist halt der beides verinnerlicht, so Magie und Technik.
Ja, insofern macht das tatsächlich Sinn, ja.
Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass sie Robert Downey Jr., zumal Riri Williams ja in den Comics so der Schützling von Tony Stark ist. Mhm. Wäre jetzt witzig, wenn halt Tony Stark gar keine Rolle spielt, aber Robert Downey Jr. vielleicht.
Tatsache, ja. Ja, ich denke, da hätte man um einiges mehr rausholen können, wenn man es zu einem anderen Zeitpunkt gebracht hätte. Nichtsdestotrotz ist natürlich spannend.
Wir können jetzt davon ausgehen schon, dass sie ihren finalen Anzug in der letzten Folge natürlich erst bekommt. Weil das ist so früher Marvel-Serien immer Schema F. Mhm. 6 Folgen in der letzten Folge kriegt der Held oder die Heldin ihren neuen Superkostüm.
Beziehungsweise das, was wir sehen wollen, kommt dann ganz am Ende.
Schauen wir mal. Genau, Ironheart. Aber am 26. Juni startet etwas noch viel Größeres, wahrscheinlich der größte Serienstart des Monats. Und zwar die finale Staffel von Squid Game. Und dazu haben wir eine Sprache bekommen von Joanna.
Am 27. Juni kommt die 3. Staffel von Squid Game zu Netflix. Und das ist natürlich eine riesengroße Sache, weil Squid Game ist so ziemlich eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Die ersten beiden Staffeln halten aktuell die vordersten Plätze der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien bei Netflix. Und Staffel 1 ist sogar die erfolgreichste Serienstaffel bei Netflix überhaupt mit über 265 Millionen Views. Das ist sogar mehr als Wednesday Staffel 1 generiert hat. Also ein riesengroßes, erfolgreiches Ding, was Serienschöpfer Wang Dong-yuk da geschaffen hat. Und die 3. Staffel wird jetzt eben auch die komplette Serie abschließen. Also da kommt ein großes Netflix-Finale auf uns zu, das in 6 Episoden erzählt wird. Und für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was Squid Game eigentlich ist, gebe ich jetzt eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung des Inhalts der Serie, bevor ich dann einen kleinen spoilerigen Ausblick gebe, was uns in Staffel 3 erwartet. Grundsätzlich geht's in Squid Game um ja die titelgebenden Spiele, die auf einer geheimen Insel in Südkorea abgehalten werden. Und mittellose und verschuldete Menschen in Südkorea werden eben rekrutiert, um an diesem Squid Game teilzunehmen, für ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won können sie da gegeneinander antreten und müssen ja verschiedene tödliche Kinderspiele überstehen. Das Ganze hat allerdings einen Haken, der sich schon aus dem Wort tödlich ergibt, denn es kommt nur eine Person lebend raus und die anderen sterben. Also das Ganze ist sehr, sehr gewagt. Und inmitten dessen findet sich in Staffel 1 der gute Gi-Hun wieder. Und ja, muss das Ding durchstehen. Und jetzt kommt der Spoiler-Alert, schafft es tatsächlich auch. Er nimmt das Preisgeld mit nach Hause, kann sich aber nicht so richtig damit anfreunden und wird von den Erinnerungen verfolgt an diese grausamen, grausamen Spiele und beschließt dann eben in Staffel 2, dass er das Ganze zu Fall bringen möchte, dass er nicht mehr zulassen möchte, dass das weiterhin geschieht, dass Menschen sterben, dass Leute da reingelockt werden für das Geld und dann abgeschlachtet werden auf ganz, ganz grausame Art und Weise. Und so kehrt er eben in Staffel 2 zum Squid Game zurück und versucht, das Ganze ja von innen aufzuräumen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass sich der Spielemacher höchstpersönlich ebenfalls in Squid Game eingeschleust hat und sich so ziemlich hinterhältig auch mit Gi-Hun und seinen Friends da anfreundet und auch den Aufstand unterbindet, den Gi-Hun plant. Und da sind wir dann tatsächlich am Ende von Staffel 2. Also Gi-Huns Plan ist gescheitert. Sein Aufstand wurde unterbunden und in Staffel 3 muss er jetzt wieder zum Squid Game zurückkehren, muss das Ding wahrscheinlich zu Ende spielen. Da dürfen wir jetzt sehr, sehr gespannt drauf sein, was jetzt passieren wird. Die Polizei sucht währenddessen auch nach der Squid Game Insel, also es kann auch sein, dass die Polizei da reinplatzt und das Ganze hops nimmt. Also es gibt viele Möglichkeiten, die da jetzt noch offen stehen. Und wie das Ganze ausgeht, dürfen wir auf jeden Fall jetzt mit großer Spannung erwarten.
Vielen lieben Dank, Joanna, für die Sprache. Genau, Squid Game, das große Finale. Andrea, bist du da noch up to date? Hast du das gesehen?
Staffel 1 hatte ich gesehen und war sehr begeistert. Das war die letzte Serie, die ich zur Gänze geguckt habe in meiner Schwangerschaft tatsächlich.
Ist schon ein bisschen näher.
Ist schon ein bisschen näher, ja, tatsächlich. Und Staffel 2 habe ich noch nicht geguckt. Ich habe noch nicht das richtige Mindset dafür gefunden. Ich werde es aber auf jeden Fall schauen, weil ich großer Fan bin von der Materie. Und dann vielleicht aber im Doppelpack mit der dritten Staffel jetzt.
Passt auch, weil eigentlich ja. Sind Staffel 2 und 3 eine Staffel. Mhm. Die Netflix nur Staffel 2 und 3 genannt haben, aber es sind eigentlich zwei Hälften. Ne? So, und dann kommt noch eine Serie, auf die sich viele Serienfans, glaube ich, freuen, auf die Rückkehr von...
Am selben Tag.
Auch am 26.
Ja, für mich persönlich viel größer als die Rückkehr von Squid Game. Die Rückkehr von einer Serie, die wir in unserer Redaktion sehr oft als eine der besten Serien unserer Zeit, die aktuell läuft, zumindest bezeichnen. The Bear, King of the Kitchen, kehrt zurück mit Staffel 4 zu Disney Plus. Und wenn ihr noch gar nie in The Bear reingeguckt habt, obwohl wir es euch schon so oft ans Herz gelegt haben, dann erkläre ich euch noch mal ganz kurz, worum es eigentlich geht. Es geht um den begnadeten Gourmet bzw. Sternekoch Carmi. Der kehrt nach dem Selbstmord seines Bruders in seine Heimatstadt zurück. Was war das nochmal? Chicago? Mhm. Auch Chicago? So viel Chicago heute.
Original Beef of Chicago.
Genau, so heißt der Laden, zu dem er zurückkehrt. Weil ihm sein Bruder nämlich den von Max gerade besagten Sandwichladen vermacht hat. Der ist ein bisschen heruntergekommen, der ist definitiv keinen Stern würdig.
Der hat aber Charakter.
Der hat aber Charakter und sehr viel Charakter haben auch die Leute, die dort arbeiten. Er selber Also Carmi ist ein absolutes Wrack und hat den Selbstmord von seinem Bruder noch nicht mal ansatzweise verdauen können. So auch der Rest seiner Familie und erweiterten Verwandtschaft. Er hat aber große Pläne für den Laden. Er will, er setzt da einiges dran. Er will das unbedingt mit seiner Vision umsetzen. Und das clasht natürlich enorm mit den Leuten, die dort ein eher gemächliches, was heißt gemächlich, aber schon sehr, ja, eingeschworenes Team sind, die ihre Sachen so machen, wie sie sie machen. Und ohne jetzt zu spoilern, in Staffel 2 wollen sie den Laden zu einem Sterne-Restaurant machen. In Staffel 3 sehen wir dann, wie das so läuft. Und in Staffel 4 sehen wir auch, wie das so läuft. Ohne jetzt zu viel zu verraten, falls ihr es eben noch nicht so weit geguckt habt. Ich liebe die Serie. Ich finde Staffel 1 toll. Ich finde Staffel 2 grandios. Und bei Staffel 3 bin ich tatsächlich gerade mittendrin. Ich habe nämlich erst vor ein paar Monaten angefangen, es zu gucken. Und genau.
Da waren, glaube ich, viele Fans ein bisschen enttäuscht von der dritten Staffel, weil die so ein bisschen so ins Nichts läuft.
Ja.
Weil sie schon, also ich glaube eher so auch, dass Staffel 3 und 4 dann eher so zusammengehören dabei.
Das dachte ich mir nämlich, während ich Staffel 3 geguckt habe, habe ich irgendwie so gemerkt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das kriegen die nicht mehr alles unter jetzt in Staffel 3, was ich denke, dass sie unterkriegen sollten. Und ich warte dann mal, bis Staffel 4 da ist, weil ich Staffel 1 und 2 ja auch in einem gebinged habe. Und das ist auch so eine Serie da. Das kann man auch sehr gut. Also wenn man gutes Stressmanagement hat, persönliches Stressmanagement, dann kann man das auch alles auf einmal gucken. Es ist nämlich wirklich eine der stressigsten, gleichzeitig traurigsten, aber auch unterhaltsamsten Serien, die ich in dieser Intensität jemals gesehen habe. Ist der Wahnsinn, hat so halbstündige Folgen und die hauen jedes Mal so dermaßen rein, dass du danach nicht mehr weißt, ob du schreiend auf dem Boden liegen sollst, einfach nur weinen 5 Stunden oder lachen, weil die Charaktere so fantastisch geschrieben sind und einfach so viel Charisma haben. Ja, das, also ich bin jetzt schon wieder völlig außer Puste, wenn ich nur dran denke. Wer spielt da mit? Jeremy Allen White spielt die Hauptrolle als Carmi, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr Shameless-Fans seid, dort spielt der Lip. Ich glaube, das ist der Sohn, also einer des Familienclans.
Einer der Gallaghers.
Genau. Sein Cousin Richie, auch ein absolutes Highlight von Eben Moss Backrack oder Bachrach. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, mit den 2 CHs im Namen.
Nennen wir ihn einfach Cousin.
Cousin, genau. Cousin Richie, maximal noch Cousin. Genau, der interessanterweise in der Punisher-Serie mitgespielt hat, wo natürlich auch John Bernthal mitgespielt hat, der den Punisher gespielt hat, der den verstorbenen Bruder spielt in The Bear, den wir auch in Rückblenden immer mal wieder sehen, was natürlich sehr, sehr emotional und herzzerreißend, aber auch herzerwärmend ist teilweise. Und auch noch eine wichtige Hauptrolle hat Ayo Edebiri. Sie spielt Sydney, die einzige, die neben Carmi weiß, wie ein vernünftiges Restaurant zu funktionieren hat und das mit ihm in neue Höhen treiben will. Und ja, ich meine, mein Liebling ist Marcus, Pastry Chef Marcus. Mm. Er hat auch meine liebste Episode in Staffel 2, wenn er da nach, ich glaube, Dänemark geht und so ein Volontariat in einer, so ein, keine Ahnung, so ein 3-Sterne, bei so einem 3-Sterne-Dessert.
Bei Will Poulter.
Will Poulter, wirklich.
Also die Gaststars in dieser Serie, Jamie Lee Curtis.
Oh, hab ich hier auch noch aufgeschrieben. Es gibt unglaubliche Gaststars. Meine 2 Lieblinge sind Jamie Lee Curtis als psychisch absolut instabile Mutter, wo man auch gut sieht, wo die ganzen Probleme herkommen. Und Olivia Colman als ehemalige Mentorin. Diverse Leute. Es ist fantastisch. Guckt das. Freut euch, dass Staffel 4 kommt.
Das ist nämlich eine große Besonderheit diesmal. Die letzten Staffeln kamen ja immer Monate erst, nachdem sie in den USA veröffentlicht wurden. Und diesmal sind wir zeitgleich mit Hulu in den USA. Und es kommen alle Folgen auch auf einmal. Es wird nicht wöchentlich ausgestrahlt, sondern alle 10 Folgen.
Ja, perfekt für mich.
Am 26. Juni ist Binge-Tag. Schon mal Urlaub nehmen.
Ja, und die 3 Tage danach auch zum Erholen.
Auf jeden Fall. So, und dann kommen wir, glaube ich, schon zur letzten Serie für diesen Monat. Und zwar geht es wieder zurück ins Genre der Crime-Thriller mit einer spannenden Neuheit, die sich vor allem Fans der Apple-Serie In With The Devil oder auch Blackbird hieß sie, auf die Merkliste setzen sollten. Und zwar heißt die Serie Smoke und die stammt ebenfalls aus der Feder von Serienschöpfer Dennis Lehane, der auch unter anderem als Romanautor von Mystic River und Shutter Island bekannt ist, also ein sehr bekannter Name.
Nennen wir ihn Lahan, es klingt Lahan. Besser.
Der Dennis, der arbeitet nach In with the Devil jetzt erneut mit Taron Egerton zusammen, der auch hier wieder die Hauptrolle spielt. Und Smoke wurde inspiriert von einer wahren Geschichte beziehungsweise dem True Crime Podcast Firebug und erzählt aber eine eigene fiktive Story. Und ursprünglich wurde die Serie auch unter dem Titel Firebug angekündigt und später dann in Smoke umbenannt, vielleicht auch um sich so ein bisschen konkret von der True Crime Vorlage abzugrenzen. Ich kann nämlich auch nur raten, vorher nicht zum realen Vorbild zu lesen, wenn ihr die, bevor ihr die Serie guckt, weil sie dadurch wird schon ein sehr großer, überraschender Twist vorweggenommen. Vielleicht, eventuell. Man weiß es nicht. Genau, worum geht es in Smoke? Im Zentrum steht Dave Goodson, gespielt von Taron Egerton, ein ehemaliger Feuerwehrmann und jetzt Brandursachenermittler der Polizei, der schon seit einiger Zeit zwei Serienbrandstiftern in Maine auf der Spur ist. Und der eine brennt regelmäßig die Häuser glücklicher Familien nieder, während der andere Serientäter kleine selbstgebaute Brandbomben in Supermärkten platziert. Und weil Dave mit seiner Ermittlung nicht so wirklich vorankommt, bekommt er eine neue Partnerin vorgesetzt, Detective Michelle Calderon, gespielt von Jonay Smollett.
Ja, wir lieben sie.
Wir lieben sie.
Aus verschiedensten Dingen. Wo hat sie zuletzt mitgespielt? Sie war in Birds of Prey, oder?
Birds of Prey
da
und die Hauptrolle
so
in Lovecraft Country hatte sie
ja,
auch.
Genau. Ja, genau.
Und die soll jetzt so einen neuen frischen Blick auf die Ermittlungen mitbringen, weil sie gar keine Ahnung hat von der Brandthematik. Und das klingt jetzt so auf den ersten Blick so nach so einer typischen Krimiserie vielleicht, die mal auch ein anderes Verbrechensgebiet, einfach nur halt Brandstiftung ins Zentrum nimmt. Aber die Geschichte hat natürlich einen besonderen Twist, der das Ganze in eine komplett andere, unerwartete Richtung treibt. Aber das wollen wir natürlich nicht verraten.
Nö.
Da warten wir nämlich noch bis Ende Juni, bis das soweit ist. So, 9 Folgen sind das Ganze, die gehen so knapp eine Stunde. Und ein Fun Fact, zur Besetzung gehört unter anderem auch John Leguizamo. Und der hat die Hauptrolle in dem Film Point of Origin im Jahr 2002 gespielt. Im Deutschen ist er bekannt als der Brandstifter, der Film. Und dieser Film verfilmte die wahre Geschichte, von der die Serie jetzt inspiriert wurde. Fand ich ganz witzig. Er spielt aber nicht die gleiche Rolle.
Schade.
Genau.
Ich habe Jonay Smollett übrigens in The Order gesehen. Vor ein paar Wochen, diesem Amazon-Film mit Jude Law, da hat sie eine Agentin gespielt, war sie auch richtig toll. Ist wirklich eine coole Schauspielerin. Ich wünsche mir manchmal, sie hätte so eine richtig, richtig große, durchschlagende Rolle, hätte sie verdient.
Vielleicht ist es ja jetzt Smoke, ihre durchschlagende Rolle, weil sie vielleicht auch durchschlägt.
Taron Egerton ist auch eine spannende Karriere, ne? Also jetzt mit nach seinem Netflix-Hit in Carry On. Muss ja an Carry On Wayward Son denken, wo wir Supernatural sind. Aber auch mit seinem Kingsman-Blockbuster, da macht er aber auch viele kleine Filme und Serienrollen. Also ich bin gespannt. Er ist schon auch ein guter Schauspieler.
In der Serie auf jeden Fall. Mehr sage ich dazu nicht. So, damit sind wir auch schon wieder durch mit der Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den 15 Serienstarts war auch der ein oder andere interessante Titel für euch dabei. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Dann ein großes Dankeschön an dich, Andrea.
Ja, gerne, immer wieder.
Für den Jensen Ackles Hype. Wenn eine Serie mit Jensen Ackles dabei ist, dann darfst du immer in den Podcast kommen, natürlich.
Ich segle gern mit dir durch den Juni.
Wir segeln jetzt davon. Damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.